Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt, was er geschaffen hat. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Vier Worte. Und in denen steckt ganz viel von dem, was christliches Leben ausmacht. Nicht nur an sich selber denken, sondern den anderen im Blick haben. Nicht allein durchs Leben gehen, sondern füreinander da sein. Und wie das konkret aussehen kann und woher die Kraft dafür kommt, darum wird es heute im Gottesdienst gehen. Herzlich willkommen Ihnen allen hier in der Kirche und auch zu Hause vom Bildschirm. Ich lade jetzt schon ein zur Gemeindeversammlung, die wir dann gleich im Anschluss an den Gottesdienst haben werden. Wir singen. Was sollten wir anderes singen als die güldene Sonne?
Liebe Gemeinde, Paulus schreibt im Römerbrief: Die Liebe soll echt sein, nicht verheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Der Psalm, den wir jetzt gemeinsam sprechen, greift genau diesen Gedanken auf. Er fragt: Wie gelingt ein gutes Leben? Wie finden Menschen Frieden? Und wie können sie dem Bösen widerstehen? Und er erinnert uns daran, nicht unsere Kraft trägt uns durchs Leben, sondern Gottes Nähe und Treue. Gemeinsam sprechen wir eine Übertragung zu Psalm 34. Kommt und hört zu, wir wollen auf Gottes Weisung hören. Er zeigt uns den Weg zum Leben und führt uns auf gute Wege. Wer das Leben liebt und gute Tage sehen möchte, der achte auf seine Worte und vermeide verletzende und falsche Rede. Wendet euch ab vom Bösen und tut, was gut ist. Sucht den Frieden und setzt euch mit ganzer Kraft für ihn ein. Kein Mensch bleibt verschont vom Leid und Schwierigkeiten. Doch Gott lässt die Seinen nicht los und trägt sie hindurch. Wo Menschen auf ihn vertrauen, schenkt er Hoffnung. Wo Menschen an ihre Grenzen kommen, ist seine Nähe nicht fern. Das Böse wird nicht das letzte Wort behalten. Gottes Treue bleibt bestehen. Der Herr erlöst die Menschen, die ihm vertrauen. Bei ihm finden wir Schutz, Hoffnung und neues Leben. Amen. Wir singen. Wir beten und stehen dazu auf. Gott, du Kraft unseres Lebens, wir kommen zu dir mit unseren Gedanken, Worten und Taten. Wir wollen alles zur Ruhe kommen lassen, nicht nur unsere Hände, sondern auch alles, was in uns ist, was uns im Kopf herumgeht und unser Herz beschwert, unsere Sorgen, unsere Pläne. Wir haben es nötig, dass du für uns sorgst. Lass uns erkennen und vor dir und uns selber eingestehen, dass wir, wie stark wir uns auch immer fühlen mögen, Hilfe brauchen zum Glauben und zum Leben und auch zur Freude und dazu, dass unser Leben gelingt. Wir waren tätig in den Tagen, die hinter uns liegen. Vieles ist gelungen, vieles blieb unerledigt. Es liegt jetzt hinter uns. Du bist vor uns. In deinen Worten sagst du uns, worauf wir hoffen können, dass das Wort von Jesus Christus auf seinem Weg durch diese Welt auch uns erreicht und bei uns bleibt und uns zum Leben hilft. Wir bitten dich, sende deinen Geist auf uns herab, damit wir frei werden von unseren eigenen Gedanken und hören können auf das, was du uns sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, was ist eigentlich gutes und gottgefälliges Leben? Diese Frage stellt der Prophet Micha schon viele Jahrhunderte vor Paulus und seine Antwort überrascht bis heute. Im 6. Kapitel fragt Micha: Womit soll ich vor den Herrn treten? Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber dem Gott, der in der Höhe wohnt? Soll ich mit Brandopfern zu ihm kommen, mit einjährigen Rindern als Opfertieren? Wird es dem Herrn gefallen, wenn ich ihm 1000 Widder bringe und 10.000 Krüge voll Olivenöl? Soll ich mein erstgeborenes Kind hergeben, damit er mir mein Verbrechen verzeiht? Soll ich die Frucht meines Leibes opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet: das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Wir antworten auf die Lesung mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen.
Liebe Gemeinde, es gibt ja Menschen, die hinterlassen so einen bleibenden Eindruck. Bei denen stimmt das, was sie sagen, mit dem überein, wie sie leben. Die sagen nicht das eine und tun dann das andere. Die spielen keine Rolle und die tragen auch keine Maske. Wenn die freundlich sind, dann sind die wirklich von Herzen freundlich. Und wenn die helfen, dann helfen die. Und nicht, damit jemand das sieht. Also die helfen, weil sie helfen. Kennen Sie auch so Leute? Vielleicht ist es genau das, was der Paulus im Sinn hat, wenn der im Römerbrief schreibt, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Das ist übrigens der erste Satz des Predigtextes. Das ist der erste Satz und gleichzeitig ist er der Schlüssel zu all den anderen Sätzen, die danach folgen werden. Und das Wort, das der Paulus dafür echt und nicht geheuchelt gebraucht, das stammt ursprünglich aus der Theaterwelt. Also man könnte auch übersetzen, eure Liebe sei nicht vorgespielt. Schauspieler sind ja Menschen, die, wenn sie schauspielen, nicht die Person sind, die sie spielen. Sie spielen die überzeugend, aber eigentlich tragen sie eine Maske, spielen eine Rolle. Und Paulus sagt, christliche Liebe soll so nicht sein. Keine Maske, kein Schauspiel, keine Fassade. Die Liebe sei ungeheuchelt, echt, wahrhaftig, die soll wirklich von Herzen kommen. Ihr Lieben, Paulus beginnt seine Liste mit Verhaltensregeln, mit der Grundhaltung, aus der alles andere, was er schreiben wird, erwächst. Echte Liebe. Und eigentlich beginnt er noch früher. Also bevor er überhaupt zu diesen Mahnungen kommt, erinnert er die Gemeinde an die Barmherzigkeit Gottes. 11 Kapitel lang entfaltet er das Evangelium im Römerbrief. 11 Kapitel. Und dann zieht er ab Vers 12 die Konsequenzen für unser Leben. Und die erste Konsequenz aus der Barmherzigkeit Gottes lautet, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Heute wird ja viel geheuchelt, also Unechtes in die Welt gesetzt, im Internet, im Alltag, in der Familie, in der Kirche auch. Und dann wird Harmonie gespielt, obwohl längst die Konflikte da sind. Und dann trägt man eine Maske und Paulus sagt, die Liebe sei ungeheuchelt. Das heißt ja nicht, dass wir immer einer Meinung sein müssen. Heißt auch nicht, dass es keine Konflikte mehr geben darf. Aber es heißt, seid wahrhaftig, keine Fassade, seid echt, ehrlich, kein Schauspiel. Die Liebe soll halt echt sein, nicht geheuchelt. Und von diesem einen Satz aus entfaltet Paulus dann so ein ganzes Bild vom christlichen Leben. Und dabei fällt etwas auf. Sie können ja gleich mal aufmerksam zuhören. All das, was der Paulus benennt, hat mit Beziehung zu tun. Ich lese mal, Römer 12, ab Vers 9. Und Sie hören mal, wo Sie Beziehung hören. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Hat fast alles mit Beziehung zu tun, oder? Fast alles. Also mit der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie sich begegnen. Paulus schreibt nicht über Programme, auch nicht über große Strategien. Der schreibt auch nicht über Gebäude und Organisationen. Der spricht über Menschen, über ihr Miteinander, über die Art, wie sie sich begegnen sollen. Und vielleicht macht er das deshalb, weil er weiß, die Zukunft einer Gemeinde entscheidet sich an ihren Beziehungen. Die Zukunft einer Gemeinde entscheidet sich an ihren Beziehungen. Eine Gemeinde kann die schönsten Gebäude besitzen und trotzdem innerlich kaputt gehen. Sie kann klein werden und trotzdem voller Leben sein. Sie kann sich verändern und trotzdem ihren Auftrag erfüllen. Entscheidend ist nämlich nicht zuerst, was Gemeinde hat, sondern entscheidend ist, wie die Menschen in ihr miteinander umgehen, wenn ich den Paulus richtig verstehe. Christliche Gemeinde entsteht da, wo Menschen anfangen, ihr Leben miteinander zu teilen, wo sie miteinander lachen und vielleicht auch zusammen weinen, wo sie ihre Hoffnung teilen, der eine an den Sorgen des anderen teilhat. Vielleicht liegt darin auch eine wichtige Erinnerung für uns als Gemeinde, als Kirche. Wir stehen ja in bewegten, in schwierigen Zeiten und wir erleben gerade, dass vieles nicht mehr selbstverständlich ist. Gemeinden verändern sich, Zusammenarbeit wird wichtiger. Manches, was Generationen aufgebaut haben, ist auf einmal in Frage gestellt. Dann wird man traurig, sorgt sich, wird unsicher. Und kann ich alles verstehen. Kenne ich auch. Und dann entdecke ich bei Paulus, dass er nicht fragt, wie bewahren wir alles, sondern wie bleiben wir eine Gemeinde, in der die Liebe Christi sichtbar und spürbar wird. Darin liegt letztlich unsere Zukunft. Nicht darin, dass alles bleibt, sondern darin, dass der eine bleibt. Jesus bleibt. Nicht darin, dass jede Struktur erhalten wird, sondern darin, dass Menschen durch uns etwas von Gottes Liebe erfahren. Das wäre doch was, wenn die Leute draußen sagen, ach, die, die in die Kirche rennen, das sind die, die einander so lieb haben. Man kann ja mal träumen, oder? Paulus geht noch einen Schritt weiter. Und der bleibt ja noch nicht mal bei den Beziehungen innerhalb der Gemeinde stehen. Das geht ja noch. Also gleich und gleich gesellt sich gern. Der schaut raus in die Welt zu den Menschen, die uns nicht nahestehen. Sogar zu denen, die uns verletzen. Und dann schreibt er Sätze, die finde ich sowas von provokant. Segnet, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Das klingt ja so schön. Und das ist ja so schwer. Wenn mich jemand verletzt, dann ist mein erster Impuls, ich schlag zurück. Und wenn mir Unrecht geschieht, dann nehme ich mir vor, dem zahle ich es heim. Und wenn man über mich redet, am besten noch schlecht, dann will ich mich verteidigen. Der Paulus war ja auch ein Mensch, wird das kennen, schreibt aber, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Warum? Weil die Christenmenschen nicht vom Bösen bestimmt werden sollen. Denn jedes Mal, wenn Hass mit Hass beantwortet wird, was wächst dann? Ja, das Böse. Jedes Mal, wenn Kränkung neue Kränkung hervorbringt, dann gewinnt doch nur das Böse und wird immer größer. Und Paulus sagt, falscher Weg, anderer wäre besser. Paulus sucht einen anderen, einen, in dem er ja keine naive Friedfertigkeit fordert. Der ist ja nicht dumm. Der fordert auch nicht Unrecht schön zu reden. Es geht auch nicht darum, sich alles gefallen zu lassen. Und Böses muss man nicht verharmlosen. Böses bleibt böse und Unrecht bleibt Unrecht. Aber Christenmenschen, sagt er, sollen dem Bösen nicht erlauben, ihr eigenes Handeln zu bestimmen. Warum? Weil sie zu Christus gehören. Und da, also in diesem zu Christus gehören, da liegt das Zentrum dieses Textes. Paulus schreibt diese Worte im Römerbrief nicht einfach als Moralapostel, Moral ist eh Schiss, sondern als Apostel Jesu Christi. Er denkt an den, der selbst den Weg der Liebe gegangen ist. Jesus hat die Menschen geliebt, die ihn verspottet haben und verlassen. Und selbst am Kreuz antwortet er nicht mit Hass, sondern mit Liebe. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich hätte wahrscheinlich gebetet, hau ihnen eine rein. Paulus schreibt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem von Christus her. Weil genau das hat der Jesus getan. Das Kreuz ist nicht die Niederlage der Liebe, sondern am Ende ihr Sieg. Am Kreuz hat Gott gezeigt, dass Liebe stärker ist als Hass und Vergebung stärker als Schuld und am Ende das Leben stärker als der Tod. Ich gebe es zu, der letzte Satz des Predigttextes fordert mich heraus, Sie vielleicht auch. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern besiege das Böse mit Gutem. Kein leichter Satz. Erfüllen werde ich den wohl auch nie. Aber Paulus mutet ihn uns zu, weil er darauf vertraut, der Christus hat das Böse bereits überwunden. Und deshalb muss das Böse dein und mein Leben nicht mehr bestimmen. Deshalb ist das Böse nicht verschwunden, es ist immer noch da. Und es begegnet einem ständig. Zu Hause, in der Welt, in unseren Beziehungen, in der Gemeinde, halt überall. Es ist da und es muss nicht das letzte Wort behalten. Das letzte Wort, würde Paulus sagen, hat Jesus Christus. Und weil der das letzte Wort hat und weil der anders gelebt hat, deshalb dürfen wir auch anders leben. Nicht, weil wir die besseren Menschen wären als die anderen. Nicht, weil uns das immer gelingt, sondern weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Also wir lieben als Geliebte und nicht als welche, die müssen. Es wird nicht alles bleiben, wie es ist. Übrigens, mir ist mal irgendwann aufgefallen, das ist es noch nie. Also es ist noch nie alles geblieben, wie es ist. Keine Generation konnte zum Beispiel die Kirche der Nächsten weitergeben, exakt so, wie sie vorher war. Jede Generation musste ihre Abschiede feiern, jede Generation musste Neues wagen und jede Generation musste immer wieder lernen, diesem Jesus Christus zu vertrauen. Ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe. Wir haben ja auch schon so manche Veränderungen erlebt und werden weitere erleben. Was mir dabei hilft, bei diesem Umgang damit, ist, dass ich glaube, und da hat mir jetzt nochmal ein Mensch geholfen, der sagte, der Weg, auf dem wir als Kirche im Moment unterwegs sind, ist der Weg Gottes. Dann habe ich geschluckt. Und dann habe ich gedacht, er hat recht. Ich habe ihn letzte Woche wieder gesehen und habe ihm gesagt, dass dieser Satz mir echt weiterhilft. Der Weg, auf dem wir unterwegs sind, ist der Weg Gottes mit uns. Und dann fällt mir ein, dass Gott sein Volk nie nur Wege über Bergeshöhen geführt hat, sondern auch immer durch tiefe Täler. Und dann betet der Psalmbeter, und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Paulus erinnert uns heute daran, die wichtigste Frage lautet nicht, was bleibt von dem, was wir haben, sondern wie wird unter uns etwas von der Liebe Christi deutlich? Auf diese Frage oder auf die Antwort auf diese Frage unsere Kraft verschwenden. Das wäre es vielleicht. Wie wird unter uns etwas von der Liebe Christi sichtbar? Daran erkennt man seine Gemeinde. Nicht an ihren Gebäuden, nicht an ihrer Größe, nicht an ihren Möglichkeiten, an ihrer Liebe. Daran, dass sich die Menschen einander mit Liebe begegnen. Mit der Liebe, mit der ihnen selbst Christus begegnet. Und deshalb finde ich die Frage des Paulus bis heute aktuell. Wie sieht eigentlich christliches Leben aus? Wie sieht christliches Leben für dich, für sie aus? Was macht das aus? Paulus antwortet nicht mit Theorie, sondern mit einer Liebe, die keine Maske trägt, die sich mitfreut und mitweint, die Frieden sucht, die nicht nachträgt, die das Böse nicht weiterträgt. Oder ganz kurz, er antwortet mit einer Liebe, die von Jesus Christus gelernt hat. Die wird die Welt nicht auf einen Schlag verändern, aber sie verändert Menschen. Und weil sie Menschen verändert, verändert sie Beziehungen und dann auch Gemeinden. Und vielleicht beginnt sie ja schon heute mit einem offenen Ohr, einem versöhnenden Wort, mit der Bereitschaft, dem anderen Gutes zuzutrauen. Dem anderen Gutes zuzutrauen. Vielleicht ist das übrigens Vertrauen, dem anderen Gutes zuzutrauen und nicht Böses. Und dann, liebe Gemeinde, dann wird etwas sichtbar von der Liebe Gottes mitten in unserer Welt, vielleicht auch durch uns. Ich bete. Jesus Christus, du hast uns zuerst geliebt. Lass deine Liebe unser Denken, unser Reden und unser Handeln prägen. Schenke uns den Mut, das Gute zu tun, Frieden zu suchen und Menschen nicht aufzugeben. Bleibe du die Mitte unseres Lebens. Amen. Wir beten für andere und uns und stehen dazu auf. Treuer Gott, deine Liebe ist echt und sie will unser Leben prägen. Wir bitten dich für unsere Welt, für alle, die unter Krieg, Gewalt und Unfrieden leiden. Schenke den Verantwortlichen Weisheit und den Mut zum Frieden. Wir bitten dich für die Menschen, die in diesen heißen Tagen besonders zu kämpfen haben. Für Ältere, für Kranke, für Kinder und für alle, die im Freien arbeiten müssen. Hilf uns aufmerksam sein füreinander und einander die Lasten zu tragen. Wir bitten dich für alle, die trauern, die krank sind, einsam geworden und mutlos. Bitten für alle, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Sei ihnen nahe, stärke ihr Vertrauen zu dir und schenke ihnen Menschen an ihre Seite. Wir bitten dich für deine Kirche und für unsere Gemeinde. Lass deine Liebe unter uns sichtbar werden und erfahrbar. Schenke uns einen guten Geist, auch für unsere Versammlung gleich. Hilf uns, einander zuzuhören, einander zu achten und gemeinsam nach deinem Willen zu fragen. Was uns persönlich bewegt, sagen wir dir in der Stille. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Gleich beim Orgelnachspiel haben alle, die möchten, auch die Gelegenheit zur Gemeindeversammlung noch nach unten zu kommen. Wir bitten um Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr sei dir nahe und er schenke dir seinen Frieden. Amen.